Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren. Mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Heute habe ich jemanden zu Gast, die für Stimmen von Menschen einsteht, die durch NS-Verbrechen brutal zum Schweigen gebracht wurden. Wer auf Instagram und TikTok unterwegs ist, kennt ihr Gesicht. Dort erzählt sie die Geschichten von Opfern des Holocaust, alles selbst recherchiert und außerdem klärt sie über Themen rund um Rechtsextremismus auf. Sie erinnert uns jeden Tag daran, die verfolgten Menschen und ihr Leid nicht zu vergessen und setzt sich für eine bessere Gedenkarbeit ein. Herzlich willkommen, Susanne Siegert. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Darf ich Susi sagen?
Ich wollte gerade sagen, bitte Susi, ja.
Okay. Sehr schön, okay, gut. Wie geht's dir heute Morgen?
Ey, ganz gut, du hörst vielleicht, meine Stimme ist so ein bisschen belegt, also wenn ich zwischendurch mal kurz abhusten muss, sorry. Aber sonst geht's mir ganz gut, ich sitze auf gepackten Koffern, fahre später nach Bayern zu meiner Family und freue mich einfach auf einen sonnigen Tag und auf das Interview mit dir. Wie geht's
dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich sitze quasi auch auf gepackten Koffern und fahre auch zur Familie nach Braunschweig, weil ich heute Abend noch zum KIZ-Konzert
gehe. In Braunschweig spielen die?
In Braunschweig spielen die, genau.
Okay, das klingt nach so einer Off-Location irgendwie so.
Nee, es ist eine riesige Halle.
Es ist eine riesige Halle,
genau. Okay. Aber du hast schon ein gutes Stichwort geliefert. Ich erzähle noch mal ein bisschen was über dich. Du bist in Oberbayern in der Nähe von Mühlhausen aufgewachsen.
Mühldorf, genau.
Mühldorf, okay. In der Nähe von Mühldorf. Dass deine Schule nur wenige Kilometer von einem KZ-Außenlager von Dachau entfernt ist, hast du erst mit 27 erfahren. Damals warst du mit deinen Eltern bei der Gedenkstätte und hast daraufhin in vielen Dokumenten und Akten weiter über die Geschichten der Menschen dort recherchiert. Das war auch der Beginn deines Instagram-Accounts, keine Erinnerungskultur, auf dem du deine Rechercheergebnisse teilst. Und eigentlich hast du Journalismus in Eichstätt studiert und bist dann für den Master nach Leipzig gezogen.
Genau.
In den letzten Jahren, wir haben gerade darüber gesprochen, es gab schon mal ein Porträt über dich im Veto-Magazin und da hattest du noch nicht mal den TikTok-Account oder auch den Instagram-Account noch nicht?
Ich hatte vorher noch einen anderen Instagram-Kanal, ja. Der hieß @kz.außenlagermühldorf und den hatte ich da schon,
okay.
Aber noch kein TikTok und nicht, also keine Erinnerungskultur gab es zu dem Zeitpunkt, als ich zum letzten Mal mit Veto-Magazin gesprochen habe, noch gar nicht. Und das fand ich gerade voll schön, dran zu denken, weil ich glaube, da hat das auch noch nicht so viele Leute interessiert. Ich hatte da, glaube ich, noch keine 5000 Followerinnen und deswegen irgendwie schöner Full-Circle-Moment, dass wir heute sprechen und alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Das ist echt krass. Also inzwischen hast du auf Instagram 140.000 Follower und auf TikTok sogar über 200.000. Mhm. Du hast zwischenzeitlich auch einen Podcast, Zeitzeugnisse, in dem du in jeder Folge eine inhaftierte Person interviewst und deren Geschichte erzählst. Und 2024 hast du für deine Arbeit den Grimme Online Award im Bereich Wissen und Bildung gewonnen. Ich durfte den Grimme Online Award schon mal moderieren, während Corona da war es. Online, genau. Also ich kenne es aus der Seite der Moderation. Wie hat sich die Preisverleihung für dich als Nominierte und Gewinnerin angefühlt?
Ja, also ich glaube, das Krasseste war einfach dort zu sein und du bist dort mit ganz vielen Redaktionsmitgliedern und Menschen, die halt so in einem Team an großen Projekten gearbeitet haben und man ist selber so dazwischen und hat seine beste Freundin dabei als plus eins, weil man das ja alleine macht, ne? Und deswegen gab es da nicht so ein Rennen, um wem von der Redaktion nehmen wir mit oder so. Und das war einfach total surreal, aber auch schön. Alle waren super lieb und es war einfach schon total krass, dafür überhaupt nominiert zu sein. Und dann irgendwann, denn in meiner Kategorie gab es, glaube ich, zwei oder drei Gewinnerinnen und dann war ich die zweite, die announced wurde. Und nach der ersten Gewinner-Announcement dachte ich mir so, okay, hat nicht geklappt, okay, schade, aber es war voll das tolle Erlebnis. Und dann, als mein Name gefallen ist und dann dieser Film auf dieser Leinwand gelaufen ist, das war schon echt ein sehr emotionaler Moment für mich auch. Also es war einfach total die coole Bestätigung und auch wirklich ein cooles Zeichen, dass man auch als One-Woman-Show aus seinem Wohnzimmer so eine Anerkennung bekommen kann.
Wir gehen mal noch mal wieder ein Stück zurück. Hast du dich, bevor du mit deinen Accounts begonnen hast, schon für die Geschichte der NS-Diktatur interessiert und für Gedenkarbeit auch engagiert?
Also ich glaube, Interesse war da schon immer da, einfach weil meine Eltern auch sehr geschichtsinteressiert sind. Und wir waren dann schon auch mal mit der Family in der Gedenkstätte Mauthausen, das ist ja so an der Grenze Deutschland-Österreich, also auch nicht so weit von meinem Elternhaus entfernt. Und das war auch im Geschichtsunterricht und so. Also ich habe schon das Gefühl, ich hatte schon immer ein Interesse, habe auch früh Anne Franks Tagebücher gelesen und so. Aber es war immer, ich glaube, das ist auch sehr klassisch, eine Beschäftigung mit ganz weit weg und so. Ne? Also das war für mich dann damals auch eben Auschwitz und Dachau war zwar ganz nah, aber in dem Kontext irgendwie auch ganz weit entfernt. Also es war irgendwie nie so, oder auch in der eigenen Familie hat man da jetzt nicht so nach diesem Thema gesucht, sondern wie das, glaube ich, ganz klassisch ist auch in Deutschland und in der Auseinandersetzung hier mit, man beschäftigt sich damit, aber ganz abstrakt und ganz weit weg, also mit weit entfernten Orten und mit anderen Leuten, auf jeden Fall nicht mit der eigenen Haustüre und der eigenen Familienbiografie.
Ja. Wie kam es dann dazu, dass du begonnen hast, dich auf Social Media der Gedenkarbeit zu widmen?
Ich glaube, ich habe dann eben, wie du gesagt hast, angefangen, über diesen Ort zu recherchieren und war einfach fasziniert davon, was man irgendwie alles finden kann und dass das irgendwie nirgendwo richtig aufbereitet wird auch. Also diese Archive, die sind mal mehr, mal weniger nutzerinnenfreundlich zu nutzen und dachte, boah, das hat irgendwie so visuell auch total viel irgendwie Kraft. Und da ich selber Journalismus studiert habe und ich glaube auch generell einfach eine Affinität zu Social Media habe durch mein Studium, aber auch so, weil ich selber sehr, sehr viel nutze, einfach und mir das viel angucke, fand ich das irgendwie einen logischen Schritt zu sagen, warum nicht da mal darüber zu sprechen. Und auch da hat sich aber, glaube ich, viel entwickelt. Am Anfang war das noch viel, ich habe Fotos gepostet, Grafiken von Dokumenten, also eher so Karussellpost, statisch. Und dass ich dann mein Video, also Videos gemacht habe, mein Gesicht gezeigt habe, das hat bestimmt auch noch mal 1,5 Jahre gedauert und war dann auch so, wie alles, irgendwie erstmal ein Experiment, mal gucken, was passiert. Und das hat dann einfach ganz gut funktioniert, was auch, glaube ich, klar ist, ne, weil Menschen einfach lieber anderen Menschen folgen und sich irgendwie identifizieren oder auch Empathie oder Sympathie für Menschen entwickeln, die sie dann da auf ihrem Bildschirm sehen.
Du hast ja bei der Preisverleihung des Grimme Online Awards erzählt, dass dich am Anfang vor allem eine Freundin und deine Mama unterstützt
ja,
haben.
Ja, die Freundin war auch dabei tatsächlich.
Ja, sehr cool. Das, ja. Und erinnerst du dich noch, wie sich das so geändert hat, dass du vielleicht irgendwann gemerkt hast, okay, das werden jetzt hier mehr Leute?
Ich glaube, es gab nicht so diesen einen Moment. Am Anfang, also auf Instagram war das irgendwie so, dass gerade vor allem andere Gedenkorte, Gedenkstätten, Museen auch mir gefolgt sind und da auch ein Austausch war darüber, wie nutzt man diese Plattform. Und da war es, glaube ich, so ein Moment zu merken, oha, das sind Leute, die sich damit sehr gut auskennen, die irgendwie das auch beruflich machen und vor denen ich immer so ein bisschen Respekt hatte, weil ich dachte, vielleicht finden die das auch blöd, was ich hier mache, weil ich ja eben keine Historikerin bin. Aber dann eben zu merken, ey, die finden das cool. Und die haben sogar Bedarf an einem Austausch. Ich glaube, das war so zu merken, vielleicht mache ich das irgendwie gar nicht so schlecht. Und das hat jetzt nicht nur diesen, ja, man spricht halt drüber, sondern man spricht irgendwie auch fachlich und wissenschaftlich, sage ich mal, auf einem okayen Level darüber. Das war ein cooler erster Moment, glaube ich, der Anerkennung, das zu merken. Und jetzt heute ist es einfach immer am allerschönsten, einfach zu hören von Leuten, dass sie selber irgendwie auf eine Art aktiv werden, ne? Und dass sie selber recherchieren oder auch einfach nur sagen, sie haben bei einem Stolperstein, irgendwie denken sie jetzt anders drüber, weil sie ein Video gesehen haben oder so. Also da gibt es dann irgendwie super oft kleine Momente, wo ich merke, okay, irgendwie macht man da schon auch was fürs Leben außerhalb von diesem kleinen Smartphone.
Ja, ich muss tatsächlich auch persönlich was erzählen, weil du irgendwann mal ein Video gemacht hast, auch zur T4-Aktion. Mhm. Und ich bin ja selber kleinwüchsig, das heißt, ich habe mich schon auch mit der Geschichte von behinderten Menschen beschäftigt, aber nicht so intensiv. Ich wusste, was das ist. Und aber als ich dieses Video gesehen habe und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt gehe ich da nochmal tiefer rein. Das war also quasi für mich auch so ein Aufhänger, mich dann auch über das Video hinaus nochmal mehr mit dem Thema zu beschäftigen und das auch in eigenen Texten so mit zu verarbeiten.
Schön zu hören.
Du hast zwei verschiedene Accounts, das müssen wir, glaube ich, nochmal erklären. Der eine ist Keine Erinnerungskultur und der andere heißt KZ-Außenlager Mühldorf.
Genau, der ist aber auch ein bisschen inaktiv. Also der ist nicht ein bisschen, okay. Der ist inaktiv, genau.
Okay,
Ich habe meinen Fokus jetzt darauf.
Genau, meine Frage gewesen, was die beiden so unterscheidet.
Ja, der Fokus von Mühldorf, das passiert einfach gerade aus Zeitgründen, würde ich sagen. Ich habe natürlich immer noch eine krasse Verbindung zu diesem Account und zu den Geschichten dahinter, einfach weil damit alles angefangen hat. Und ich will auch gerne wieder mal eben den Podcast irgendwie reaktivieren und darüber, über dieses Lager speziell sprechen. Aber jetzt gerade ist der Fokus einfach auf Keine Erinnerungskultur aus Zeitgründen.
Keine Erinnerungskultur. Du hast mal gesagt, dass der Account so heißt, weil du dich auch vom Begriff des Erinnerns distanzierst. Warum findest du das Wort Gedenkarbeit besser?
Ja, also ich bin jetzt keine Hardlinerin, die sagt, dieses Wort geht gar nicht, einmal alle canceln, die Erinnerungskultur sagen. Also ich verwende das auch selber, weil es einfach ja auch irgendwie genau das sagt, was es soll. Aber ich finde es irgendwie auch gut, sich davon so zu distanzieren, weil es ja auch einfach eine ganz andere Beschäftigung mit der Zeit sein wird, jetzt, wo es dann keine Überlebenden mehr gibt. Und dann macht es auch Sinn, für dich andere Begriffe zu verwenden. Und es gibt so, ich habe es mal in einem Podcast gehört, da kam dann auch die Inspiration für meinen Namen, dass man sich ja nur an was erinnern kann, was man persönlich erlebt hat. Aber da gibt es auch komplett gegensätzliche Stimmen, die sagen, das stimmt ja gar nicht. Man kann ja auch durch so kulturelles Gedächtnis, wenn Leute was weitergeben von Generation zu Generation oder durch Bücher oder durch Unterricht, kann man sich auch indirekt an solche Sachen erinnern, die man nicht erlebt hat. Und das stimmt auch. Aber ich finde einfach diese Zäsur, dass man das auch begrifflich irgendwie kennzeichnet, das finde ich irgendwie einen ganz schlauen Gedanken. Und ich mag auch, dass man in Gedenkarbeit eben diesen Arbeitsaspekt drin hat, weil das eben zeigt, ne, bisher war Erinnerungskultur was Überlebende gemacht haben und vielleicht Politikerinnen. Und in Gedenkarbeit steckt eben diese Arbeit und ich glaube, dass da ruhig auch jede und jeder von uns so als Akteurin einbezogen sein wird in diese Arbeit.
Das ist gerade schon kurz erwähnt, dass so Erinnerungskultur oder eben auch Gedenkarbeit was ist, was eben auch in Deutschland viel an Museen, Veranstaltungen und Vorträge gekoppelt ist. Und Social Media ist für meine Begriffe da immer noch ein sehr unübliches Format. Weshalb hast du genau das gewählt?
Also eigentlich ist es total der logische Schritt da, das zu machen, ne? Weil ich glaube, gerade mit dem Thema, man möchte viele Menschen erreichen, man möchte junge Menschen erreichen und dann ist es ja eigentlich ein No-Brainer zu sagen, ja klar, dann TikTok, ne? Und ich vermisse das auch so ein bisschen, dass das andere Gedenkinstitutionen und Museen machen oder schon vor 5 Jahren eigentlich gemacht haben. Auch ich hätte mir gewünscht, eigentlich schon viel früher bei TikTok gewesen zu sein, muss ich sagen, aber ich war am Anfang auch noch ein bisschen skeptisch, aber sehe da schon, dass Institutionen da lieber in, keine Ahnung, Augmented Reality Darstellungen und Hologramm von Überlebenden investieren, was auch interessante Konzepte sind, aber ich denke schon, dass man gerade, wenn man das Ziel hat, junge Menschen zu erreichen und auch niedrigschwellig, weil ich meine, so ein TikTok-Video ist einfach doch auch verhältnismäßig günstig und schnell erstellt, dass man da so ein bisschen die Prio, finde ich, eigentlich an eine andere Stelle irgendwie setzt, auch wenn ich weiß, dass die Leute, die eben Social Media machen für solche Institutionen, haben 1000 Milliarden Aufgaben und machen oft noch Guided Tours und müssen noch Pressemitteilungen schreiben und Events schmeißen etc. Und da ist natürlich so ein TikTok-Kanal auch eine große Belastung. Aber ich fände es mega begrüßenswert, wenn das irgendwie mehr Leute nutzen würde. Man sieht ja, das Interesse ist auf jeden Fall da. Und diese Orte haben für junge Menschen auch eine krasse Faszination. Und ich glaube, es wäre es wert, da ein bisschen mehr zu zeigen.
Hast du manchmal Sorge, dass so, oder ist das auch ein Vorwurf, der dir vielleicht manchmal begegnet oder eine Kritik, dass diese Aufklärungsarbeit zwischen, ich sag mal, Katzenvideos und Kochrezepten der Ernsthaftigkeit des Themas nicht gerecht wird?
Ja, ich glaube eigentlich nicht, weil ich finde, diese Plattformen sind schon auch sehr ernst, ne? Also ja. Ich habe das Gefühl, das stellen auch ganz oft irgendwie ältere Redakteure, vor allem Männer, diese Frage. So, ja, und das sind dann nur Schminktipps und Tanzvideos. So, hast du die Plattform schon mal länger als 5 Minuten verwendet? Das ist ja wirklich gar nicht die Realität von dieser Plattform. Da ist super viel politischer Inhalt. Ich meine, man denkt ja auch, dass diese Plattform irgendwie Wahlen beeinflusst, ne? Also da traut man das irgendwie der Plattform zu. Aber wenn es dann um Aufklärung über Geschichte geht, dann nicht. Also es ist ja auch irgendwie absurd, ne? Deswegen, ja, ich glaube, es ist schon eine Herausforderung, weil man eben damit konkurriert und das ist irgendwie nur eine gewisse Summe an Aufmerksamkeit da und da konkurriert man halt um Plätze auf dieser For You-Page, sage ich mal. Und da muss man bestimmt auch seinen Inhalt so ein bisschen anpassen, dass es eben nicht so als Fremdkörper wirkt, aber ich glaube, das betrifft eher so visuelle Aspekte, also dass man halt von der Art, wie das Video aussieht, geschnitten ist, klingt, wie es geskriptet ist, auch das, ne? Das hat so eine krasse Relevanz, wie die erste Sekunde von deinem Video ist. Mhm. Und da muss man sich halt, glaube ich, anpassen. Aber ich glaube, thematisch kann man trotzdem respektvoll und faktisch basiert sein und trotzdem mit irgendwie sowohl AfD-Schwurbelei als auch Schminktipps und Tanzvideos gut konkurrieren und sich durchsetzen.
Ist ja trotzdem, also du hast gesagt, so ein TikTok-Video ist im Vergleich kostengünstig und schnell gemacht. Aber ich meine, ich weiß selber, wie aufwendig das dann am Ende doch ist. Hast du noch einen Hauptberuf, in dem du tätig bist, oder machst du das quasi jetzt nur noch?
Nee, genau, ich habe einen Hauptberuf. Ich arbeite in einer Marketingagentur hier in Leipzig. Ja, es hilft mir bestimmt so ein bisschen, ne? Deswegen bin ich, glaube ich, auch up-to-date, was irgendwie so diese Plattform angeht. Hab da schon auch so ein bisschen Gespür, aber ansonsten ist das thematisch was ganz anderes. Also ich betreue so Kampagnen von Mittelstand, würde ich jetzt mal sagen, dass die machen Social-Media-Ads auf LinkedIn, Facebook, TikTok etc. Und ich überlege mir dafür Konzepte so. Also was ganz anderes, was auch manchmal, glaube ich, ganz gut ist, um da so eine Abgrenzung zu haben. Aber ja, es ist natürlich auch schon manchmal krasse Workload, sage ich jetzt mal, parallel noch diese Accounts zu machen und wo ich halt einfach auch weiß, ich könnte noch voll viel, viel, viel mehr machen, als ich jetzt gerade mache.
Wie beschließt du, wo du beginnst, eine Geschichte zu erzählen? Wenn du jetzt ein Thema für ein Video hast, die erste Sekunde ist total wichtig. Wie entscheidest du das?
Also ich glaube, bei jedem Thema kann man sicher sein, dass ich da irgendeinen Aha oder Oh Gott oder Wow-Moment hatte. So, ne? Also dass es irgendwas in mir ausgelöst hat und ich dann dachte, das glaube ich, möchte ich auch bei anderen Menschen irgendwie auslösen oder ich möchte irgendwas bei anderen Menschen auslösen. Und das ist ja auch nach wie vor, glaube ich, so der Antrieb von meinem Kanal, sonst würde es ihn auch nicht mehr geben, weil, wie gesagt, Geld verdiene ich damit jetzt nicht unbedingt, dass ich einfach was lernen möchte, ne? Und dass mich das einfach auch fasziniert, was ich so selber in meinem Wohnzimmer recherchieren kann, an Dokumenten finden kann, an Interviews von Überlebenden finden kann und mir nur denke, wie kann das sein, dass ich jetzt irgendwie 32 Jahre alt bin und das nicht wusste und das dann irgendwie gerne teilen möchte. Und ich glaube, das ist eigentlich der Ausgangspunkt von fast jeder Recherche. Und dieser erste Satz, ja, der kostet dann immer schon auch viel Hirnschmalz, weil er halt so wichtig ist, ne, um Leute nicht sofort zu verlieren und dass sie dann den restlichen spannenden Teil gar nicht erst hören. Aber da bin ich auch, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz gut geworden, durch Inspiration halt auch von diesen anderen Creatorinnen, ne, die ganz andere Themen machen, Lifestyle, Mode etc., die aber halt das voll gut drauf haben, so diese ersten Sätze zu formulieren. Da kann man sich, glaube ich, ganz viel abschauen und dann darauf irgendwie seine eigenen Hooks aufbauen, sage ich mal.
Wie verläuft denn deine Recherche?
Auch das nicht so linear. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie, ich sag mal, ich möchte gerne was machen über griechische Juden und Jüdinnen, dass ich erstmal schaue, gibt's da Transportlisten, gibt's da eine Person, einen Überlebenden, der im besten Fall auf Englisch oder Deutsch über seine Erfahrungen gesprochen hat als griechischer Verfolgter. Gibt es vielleicht irgendwo eine Dokumentation oder auch, ich fange auch bei Wikipedia einfach an, ne, und guck dann da in die Quellen und hangel mich dann so vor. Also es ist ganz oft so ein Puzzle, ich habe eine Milliarde Tabs offen und aus denen ergibt sich dann diese Recherche. Es gibt nicht so einen roten Faden. Ganz oft habe ich, wie gesagt, ganz viele Tabs, ganz viele Dokumente offen und guck dann einfach nach und nach durch, bis sich so ein gesamtes Bild ergibt und bei jeder Info, wo ich selber denke, oha, das braucht irgendwie das fürs große Ganze, die kommt dann ins Skript und alle anderen eben nicht.
Es sind ja auch im Grunde keine versteckten Informationen, ne? Du hast ja in einem Interview auch mal erwähnt, dass du ganz viel mit den Aarhusen Archives arbeitest. Das heißt, da kann ja jeder und jede auch einfach mal reingucken und anfangen zu lesen, oder?
Ja, genau. Das ist auch was mir immer wichtig ist zu sagen. Ne? Das ist nicht, ich bezahle nichts. Ich habe keine Special Zugänge, die niemand anders hat. Also das ist immer für alle offen zugänglich und ich lade Menschen ein, das auch zu nutzen, weil es schon viel machen kann auf so einem Dokument irgendwie seinen eigenen Heimatort zu lesen.
Wir machen in diesem Podcast immer zwischendrin kleine Spiele. Mhm. Und wir spielen jetzt das erste Spiel, das heißt Alles auf Zeit. Mhm. Das heißt, wir haben 90 Sekunden. Ich stelle dir ganz viele Fragen.
Okay, oha.
Und stelle hier meine Stoppuhr. Ja.
Ready.
Und dann wirst du hoffentlich ganz viele Antworten geben. Los geht's.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Dein Lieblingssprichwort?
Oh Gott. Ich sag ganz oft Maus.
Wenn du eine berühmte Person, schon verstorben oder noch lebendig, zum Essen einladen könntest, wen?
Gerade Robbie Williams.
Geil. Dein letztes Kulturerlebnis?
Ich war gestern bei der Comedy-Show von Shahak Shapira.
Ah ja. Was hast du immer im Kühlschrank?
Barista Hafermilch für Matcha Latte.
Was empfiehlst du deinem jüngeren Ich?
Chill mehr.
Wem möchtest du ein Denkmal errichten?
Ein Denkmal errichten meinen Freundinnen.
Was hättest du besser nie begonnen?
Was hätte ich besser nie begonnen? Vapen, oh Gott. Nee, auf Partys vapen.
Das ist immer die übliche Antwort. Ich rauche oder vapen. Ja. Welchen Song hörst du nur heimlich?
Boah, kennst du noch diese Lochis von YouTube?
Ja, na klar.
Die haben eine neue Band und alle deren Songs finde ich leider 10 von 10. Nicht leider, finde ich 10 von 10.
So ist schön, wenn man dann auf Spotify diesen Jahresrückblick bekommt. Ja,
nur die war
ich habe da halt immer nur so Kindermusik plötzlich mit drin und denke so, oh, okay. Ja, die werden bei dir wahrscheinlich ganz oben dann sein. Wovon bekommst du nie genug?
Reality-TV.
Ja. Bist du sentimental?
Ja, 100%.
So, was sagst du wirklich häufig?
Maus.
Ach, Maus hatten wir schon. mit wem hast du noch eine Rechnung offen?
Ich glaube, mit niemandem. Hoffe ich. Oha.
Das war's schon.
Das war schnell.
Genau. Ja, das war, also du hast sehr viele Antworten gegeben.
Oh Gott, ich schwitze direkt ein bisschen.
Sehr vorbildlich. Gut. Reality-TV, was schaust du da so mit am liebsten?
Also ich muss sagen, ich habe gerade so ein bisschen eine Down-Phase, dass ich gerade nicht so viel gucke. Letztes Jahr war das im Herbst gerade richtig, richtig krass. Weil ich mag eigentlich alle Formate ganz gerne, aber es gab jetzt ja doch auch immer mal so ein paar Skandale und ein paar auch Szenen, wo gerade Männer mit Frauen irgendwie umgegangen sind auf eine Art, die ich eigentlich gar nicht in meinem Leben so haben will. Ne? Und dann denkt man so, boah, aber ich gucke es mir trotzdem an. Deswegen bin ich da, glaube ich, gerade in so einer weirden Aushandlungsphase, wie viel guckt man noch und wie guckt man es? Weil ironisch gucken will ich eigentlich gar nichts. Nee. Aber sonst, mein Lieblingsformat ist, glaube ich, Are You The One. Bist du auch im Game? Oder?
Nicht so krass. Also ich bei mir ist ja jedes Jahr jetzt zu dieser Zeit, es gibt dieses Meme, wo ein Körper so auf dem Boden liegt und dann entschwindet so dieser Geist und da drüber steht Feminism leaving my body when I'm watching Germany's Next Topmodel. Das ist mein Meme.
Das ist jetzt mit Männern und Frauen getrennt irgendwie. Mit
Männern und Frauen getrennt, leider, ja. Okay. Und ich habe tatsächlich zuletzt das allererste Mal Love is Blind geguckt, nämlich diese deutsche Staffel. Mhm.
Ja.
Und dann haben ganz viele Freundinnen gesagt, du kannst doch nicht mit der deutschen Staffel anfangen. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Liste an anderen Ländern, die ich dann da noch nachholen muss quasi.
Ja, ich hoffe, ich finde auch mal wieder rein, weil eigentlich macht es mir auch voll Spaß, aber jetzt gerade ist irgendwie so ein bisschen so eine, ich komme nicht über die erste Folge hinaus, weil ich mir denke, nee, eigentlich will ich solchen Menschen gar nicht so viel zugucken und so viel Aufmerksamkeit geben, aber naja.
Wir kommen mal zurück zu unserem Gespräch und zwar machen wir jetzt mal weiter mit dem KZ-Außenlager Mühldorfer Hart. Mhm. Du hast ja schon den Podcast erwähnt, läuft seit 2022. Den hast du den 8.300 inhaftierten Menschen gewidmet. Bis jetzt hat er 50 Folgen und in jeder Folge beleuchtest du ein Schicksal eines Menschen aus dem KZ Mühldorf. Mhm. Der ist jetzt seit einem Jahr pausiert. Warum? Hast du einfach keine Zeit mehr?
Ja, ich glaube, es ist so ein Zeitding. Und ich meine, du kennst es ja auch selber, so eine Folge ist einfach krass aufwendig und auch was, wo ich technisch mich erstmal reinfummeln musste und so im Schnitt übelst lang gedauert habe. Man muss ja auch sagen, diese Folgen haben als Basis immer ein Interview von einem oder einer Überlebenden. Und die sind ja teilweise auch mal 6, 4, 8 Stunden lang. Und das ist einfach dann extrem viel Arbeit. Es ist richtig cool und mich freut das auch immer, wenn Leute das noch so ansprechen und wann gibt's wieder neue Folgen und ich mag das Medium auch, weil es halt so krass nicht so kurzlebig ist, ne? Also, dass Leute jetzt noch meine Folgen von vor einem Jahr hören, ist ja bei TikTok oder Instagram, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass so alter Content noch irgendwie relevant ist. Also, ich mag das Medium, ich will auf jeden Fall auch gerne mal wieder einen Podcast machen, aber jetzt gerade ist es einfach in der Prio nicht so weit oben.
Du hast da auch abwechselnd Männer und Frauen als ZeitzeugInnen gewählt, weil du auch mal gesagt hast, es ist dir besonders wichtig, auch die weibliche Perspektive auf NS-Verbrechen zu zeigen. Was unterscheidet diese von den männlichen Erfahrungen?
Also das ist auch so ein Thema, wo ganz viele sagen, ja, das ist doch was total Wokes, dass man jetzt unter so einer feministischen Perspektive über das Thema spricht, aber es ist eigentlich gar nicht, weil man schon sagen muss, dass sich das einfach unterschieden hat. So, ne? Ich glaube, es gab so ein Essay und der hieß so Different Horrors Within the Same Hell. Also es waren so unterschiedliche Horrorerlebnisse in derselben Hölle und weil einfach sowas wie Zwangsabtreibung, Schwangerschaft, Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt, das einfach Dinge waren, die Frau noch zusätzlich zu ihrer Dimension als jüdische Verfolgte, als Verfolgte, Sintetzer etc. noch zusätzlich bedroht hat. Und ein Beispiel, was ich zum Beispiel da immer nenne, weil ich es irgendwie sehr, sehr ausdrucksstark finde, ist, wenn Frauen, die eigentlich arbeitsfähig waren in den Augen der Nazis, nach Auschwitz kamen, dann wurden die eigentlich zur Arbeit eingeteilt und halt nicht sofort vergast. Wenn sie aber ein Kind hatten, dann wurden sie mit vergast, mit dem Kind, weil man eben die nicht trennen wollte, Kind und Mutter, weil das irgendwie für Unruhen gesorgt hätte. Das heißt, irgendwie, sie wurden als Mutter auch in dem Fall einfach vergast, nicht nur als Frauen, ne? Und ich glaube, dass es schon irgendwie wichtig ist, darüber zu sprechen. Wir sprechen jetzt viel über so zum Beispiel den Fall von Gisèle Pelicot und sagen irgendwie so, die Scham muss die Seiten wechseln. Aber es gibt auch super viele ehemalige NS-Verfolgte, die auch nie über ihre Scham gesprochen haben, weil die selber irgendwie Opfer wurden von sexualisierter Gewalt oder von Vergewaltigungen. Und ich finde, auch da soll man diese Geschichten jetzt zumindest noch sichtbar machen, wo diese Frauen vielleicht schon gar nicht mehr am Leben sind. Aber wir können das zumindest irgendwie erzählen und darauf aufmerksam machen, dass das eben auch eine Dimension war von den NS-Verfolgungen.
Ja. Ich habe es schon erwähnt, in Mühldorf, in dem Außenlager, waren zwischen Juli 1944 und April 1945 8.300 Menschen inhaftiert. Nur 3.500 haben die Zeit überlebt. Kannst du uns noch ein bisschen mehr über das Außenlager erzählen, wer da inhaftiert war, was dort geschehen ist?
Sehr gerne. Und zwar, genau, das war in Mühldorf und das Ziel dort, das ist in so einem Waldgebiet, war so eine unterirdische Flugzeugfabrik dort zu bauen. Man wollte quasi diese ganze Produktion unterirdisch verlagern, weil dann war es nicht mehr so anfällig, aus der Luft angegriffen zu werden, ne, von den Alliierten. Und um diese Flugzeugfabrik zu bauen und dann da auch zu produzieren, hat man eben Häftlinge dahin verschleppt und dort ein Außenlager von Dachau gemacht. Und das war im Juli 1944 vor allem ungarische Juden, also auch männliche Juden, die dahin verschleppt wurden. Und dann gab es aber auch ein kleines Frauenlager. Die Situation ist aber noch sehr, ja, ich sag mal, wenig erforscht eigentlich. Und die waren dann da eben zur Zwangsarbeit auch eingeteilt und härteste Zwangsarbeit, ne? Also ich meine, das waren ja Lehrer, Musiker, Bauern, also alle möglichen Berufe, die dann da auf einmal härteste körperliche Arbeit leisten mussten. So 50 Kilo schwere Zementsäcke schleppen und das alles in Holzschuhen. Und man weiß ja auch über die Ernährungszustände Bescheid, über die hygienischen Bedingungen und so weiter. Und deswegen gibt es so Statistiken, dass die Lebenserwartungen von diesen Menschen dort ungefähr so 2 Monate, 80 Tage ungefähr, betragen hat, also weil man das einfach nicht länger ausgehalten hat. Und gerade bei diesem Zementträgerkommando, da gibt es halt super viele, die sagen, das war das berüchtigste Kommando, das hat man einfach nicht länger als ein paar Tage bzw. Wochen irgendwie ausgehalten. Genau, und das war halt auch in diesem Waldgebiet, ne, entsprechend natürlich auch überhaupt keine Infrastruktur, die jetzt irgendwie gute hygienische Bedingungen überhaupt zugelassen hat. Ne? Das war wirklich, man hat da so Löcher in den Boden gegraben und da so kleine Hütten reingebaut und da haben die halt auf Stroh mit ganz vielen Läusen dann irgendwie schlafen müssen. Und dann auch ja in diesem sehr harten Winter 1944, 45.
Gibt es eine Geschichte aus diesem Außenlager, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
Ich glaube, da gibt es ein paar. Eine, die mir da immer einfällt, ist die von Steven Nasser. Das ist auch ein ungarischer Jude und ich glaube, der war 14, als er nach Mühldorf verschleppt wurde, also auch noch sehr jung. Er hat auch bei der Registrierung gelogen und sich ein bisschen älter gemacht, um eben eine größere Überlebenschance zu haben, weil für Nazis waren ja Kinder einfach nicht arbeitsfähig und wurden deswegen sofort aussortiert, in Anführungszeichen. Und er war mit seinem größeren Bruder, der war dann, glaube ich, 16 oder 17 in dem Lager. Und was so krass ist, er hat auch an dieser Baustelle arbeiten müssen und hat sich dort in so Zementsäcke genommen und hat auf die Innenseite von diesem Zementsack so Tagebuch geschrieben. Und das ist total krass, ne? Ich meine, da war einfach ein Kind und die Vorstellung, dass so 2 Kinder getrennt von ihren Eltern, die zu dem Zeitpunkt schon ermordet worden waren, dass die da irgendwie in diesem Lager waren. Und dann ist gegen Ende des Krieges auch noch der ältere Bruder gestorben und Steven hat eben alleine überlebt. Das Tagebuch ist dann irgendwie verschwunden während der Befreiung und er hat es aber dann sofort wieder aufgeschrieben, als er in diesem Krankenhaus kurz nach der Befreiung lag und hat das dann auch veröffentlicht als Buch. Und das war für mich einfach sehr, ich weiß nicht, beeindruckend, weil ich dann nochmal gemerkt habe, so, das ist irgendwie ein kleiner Junge aus Budapest. Ich war auch schon mal bei seinem Geburtshaus, dann, da sind auch so Stolpersteine und das war auch irgendwie sehr, ja, krass, ne? Dann bist du in Budapest irgendwo am Stadtrand und guckst auf den Boden und da steht einfach dein Heimatort auf diesem Stolperstein. Und das, finde ich, ist immer das Krasseste in diesen Geschichten, dass es Menschen sind, in deren Biografie mein Heimatort gar keine Rolle hätte spielen sollen, so, ne? Weil was interessiert die, so ein kleines Kaff im Oberbayern, so an der Grenze zu Österreich, die wohnen in Budapest oder in anderen ungarischen Orten und wohnen jetzt in Las Vegas. Warum ist denen Mühldorf oder Mühldorf, wie die da meistens sagen, irgendwie ein Begriff? Und das ist immer total der Moment, wo ich so denke, krass, ja, also mein Mühldorf ist halt auf irgendeine Art auch deren Mühldorf, auch wenn die natürlich ganz andere Erinnerungen an diesen Ort haben. Und das ist, glaube ich, immer der Moment, wo so eine Geschichte mich einfach sehr, sehr berührt, weil es dann diese Connection gibt zu meiner eigenen Lebenswelt.
Ja. Der Bruder hieß, glaube ich, Andras.
Ja, Andras, genau.
Genau. Ja, ja, genau. Ja, ich erinnere mich an das Video.
Cool. Ja.
Genau. Vielleicht können wir das Buch auch in unseren Shownotes verlinken, dann kann man da vielleicht auch mal reingucken. Was zeigt die Gedenkstätte heute in Mühldorf?
Genau, also ich glaube, Gedenkstätte ist auch ein bisschen hochgegriffen, hat jetzt nicht die Infrastruktur von einer Ausstellung und von einem Kassenhäuschen, sage ich mal, sondern es ist ja wirklich immer noch ein Waldgebiet und da gibt es eben so Gedenkorte, die markiert sind durch irgendwie Infotafeln und es gibt auch so Wege, dass man zumindest so weiß, wo man entlang gehen muss, um, ich sag mal, was zu sehen und um eben dann auch an so Orten wie dem ehemaligen Appellplatz, der ehemaligen Latrine rauszukommen. Also das ist schon noch sehr naturbelassen und auch sehr, also man ist jetzt nicht so, dass man da ist und man geht und man hat alles Wissen über diesen Ort. Das ist auch bei mir immer noch so, dass ich merke, man muss sich das so voll erarbeiten. Und ich habe immer noch jetzt Momente, wo ich dann in Interviews von Überlebenden höre, wie sie über diesen Ort sprechen und mir denke, ah ja, krass, das ist da und da so, ne? Aber es ist zumindest ein Anfang, weil ganz viele Gedenkorte sind einfach gar nicht markiert auf irgendeine Art und Weise. Jetzt ist zumindest so, dass man, wenn man da als Spaziergängerin durch den Wald geht, kann man so ein bisschen sich ein bisschen begreifen, dass hier eben auch mal ein Lager war.
Und du hast auch mal erzählt, dass du in deiner Jugend in der Schule kaum etwas über das KZ-Außenlager gehört hast, obwohl es ja nur wirklich 20 Kilometer entfernt ist. Hast du heute Kontakt zu den Schulen in der Region oder kannst du da auch eine Veränderung beobachten?
Also mein Full-Circle-Moment war auf jeden Fall, dass ich auch mal ehemalige Lehrkräfte von mir durchgeführt habe dort, durch das Lager. Ja, das war echt sehr, sehr cool, weil es teilweise auch noch dieselben Lehrkräfte waren, aber eben auch natürlich neue, die nachgekommen sind. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist halt auch einfach immer so personenabhängig, ne? Dass natürlich jemand, der, ich sag mal, zugezogen ist und gar keine Verbindung zu diesem Landkreis hat oder zu der Gegend, dem ist auch der Ort kein Begriff. Und ich glaube, auch der Lehrplan ist da bestimmt ein bisschen begrenzend, weil man da einfach nicht Zeit hat, noch ein Praxisprojekt zu machen und da irgendwie rauszufahren und dann noch vielleicht zu recherchieren oder so. Deswegen, es würde mich nicht wundern, wenn sich da immer noch nicht so viel verändert hat. Zumindest gibt es aber jetzt ja auch in Mühldorf irgendwie eine Ausstellung, die man, ich glaube, 2014 eröffnet oder so, also auch nach meinem Abitur erst, die man besuchen könnte, wo man auch irgendwie ein bisschen an die Hand genommen wird mit Informationen und so.
Wenn du dich jeden Tag mit diesen Themen beschäftigst, ne, wie hältst du das aus? So diese dauerhafte Konfrontation mit dem unglaublichen Leid und den schrecklichen Gewalttaten. Ich kann mir vorstellen, dass man dann das schon auch oft im Kopf hat, so als Bilder.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, also ich glaube, es hört auch nie auf, einen zu berühren. Das wäre auch schlimm, wenn man merkt, dass man hat gar keine Gefühle mehr dazu. Und es gibt natürlich auch Geschichten, die einen sehr, sehr krass berühren. Also bei mir ist es immer eine, die mir da einfällt, von einem, ich glaube, kommunistischen Häftling oder Verfolgten in Sachsenhausen. Und der hat quasi kurz bevor er hingerichtet wurde, so einen Brief an seine Partnerin geschrieben. Und die waren halt beide auch so in meinem Alter. Und dieser Brief ist sehr herzzerreißend so an sie und auch an seine kleine Tochter zu dem Zeitpunkt. Und das sind immer so Momente, wo man dann merkt, so, ja, also man kann sich, glaube ich, jeden Tag 24 Stunden damit beschäftigen. Und es würde einen trotzdem noch immer sehr ergreifen, weil man ja wissen muss, es sind halt einfach Einzelschicksale und Menschen so, ne, die dahinter stecken, hinter diesen großen Zahlen. Aber ich weiß halt auch, dass ich Pause machen kann, ne? Also ich könnte ja auch sagen, das ganze Wochenende jetzt, ich gucke mir gar nichts an, ich lasse mein Handy, meine Apps öffne ich gar nicht erst, gucke keine Kommentare, keine Nachrichten. Ich kann davon Pause machen und das können halt, glaube ich, ehemalige Verfolgte einfach nicht machen und auch deren Nachfahren nicht. Deswegen finde ich schon, dass man da jetzt nicht sagen, also dass man sich dann schon abgrenzen darf, aber jetzt nicht so, also ne, ich glaube, man muss schon auch checken, dass man das Privileg hat, so sagen zu können, ich mache jetzt hier eine Pause und das können halt ganz viele andere Leute nicht machen.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Ich möchte an dieser Stelle auch mal einen Tipp loswerden aus meiner Heimatstadt Hannover. Da gibt es das Zeitzentrum Zivilcourage, noch gar nicht so lange, ein paar Jahre, durfte ich zur Eröffnung einen Text beisteuern Und da kann man quasi so individuelle Geschichten verfolgen durch die Ausstellung. Also man nimmt sich am Anfang dann so eine Karte von einer Person und eben während des Dritten Reiches in Hannover. Und da sind TäterInnen und Opfer gleichermaßen vertreten. Also man verfolgt diese Person dann. Und das macht es einfach total nahbar und greifbar, so eine Geschichte zu verfolgen und mehr über die zu lernen, auch gerade, weil die dann, das sind alle Stationen in der eigenen Stadt, ja, das ist halt einfach so, so krass, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal vorbeizugehen, kann man vielleicht auch in die Shownotes
packen. Und am Ende erfährt man dann quasi, was mit der Person passiert ist.
Genau, was mit der Person passiert ist, genau. Es ist natürlich, also, man muss da schon, gestärkt für sein, wenn man da reingeht, je nachdem, welche Person man verfolgt. Es gibt auch Geschichten von Kindern und so. Und das ist dann oft natürlich nicht so einfach. Auf der anderen Seite gibt es diese Geschichten einfach und ich finde es wichtig, dass man sich darüber informiert. Ne? Es wird ja immer populärer, auch so Parallelen zwischen der aktuellen politischen Lage, dem Erstarken des Rechtsextremismus und der NS-Zeit zu ziehen. Was hältst du davon?
Also ich muss sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von diesen Vergleichen, weil ich immer das Gefühl habe, erstmal, die haben sehr wenig wissenschaftlichen Unterbau. Und damit will ich nicht sagen, dass ich den jetzt habe. Und deswegen darf ich solche Vergleiche machen, auf gar keinen Fall. Aber dass, wenn Leute sagen, AfD wählen ist so 1933, da zum Beispiel einfach ganz viel Wissen fehlt. So, ja, was meinst du damit? Was war 1933 und warum ist AfD wählen? Also eine bewusste Wahlentscheidung wie 1933, wo es schon ein bisschen zu spät war, mit einer Wahl irgendwas zu verändern. So, ne? Also mich, das ärgert mich so ein bisschen, weil es halt sehr zugespitzt ist, ohne dass es jetzt sehr viel Unterbau hat, der historisch irgendwie korrekt ist. Und ich mich auch frage, so ist die Situation jetzt gerade nicht irgendwie schlimm genug ohne diesen Vergleich, der ja immer. Also beim Vergleich gibt es dann doch immer so einen Gewinner, einen Verlierer, sage ich jetzt mal, ne? Und eins ist schlimmer als das andere. Und dann ist es einfach auch so eine Verharmlosung oder Relativierung, glaube ich, nicht weit. Und das ist halt bei dem Thema auch einfach irgendwie ein bisschen gefährlich. Und man macht es ja einfach nur, muss man sagen, um so Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? Man schwingt so diese, ich sag's mal in Anführungszeichen, Nazi-Keule, um Aufmerksamkeit für seine eigene Botschaft zu bekommen. Und ich finde, das ist einfach, das soll es einfach nicht sein. Auschwitz und die Nazi-Zeit ist irgendwie kein Argument und sollte es auch nicht so ausgewrungen werden, bis wir irgendwie eine Lehre daraus ziehen können. Es gibt safe Parallelen und ich habe jetzt auch in den letzten Wochen, weil ich habe sogar hier liegen, dieses Buch hier gelesen, Die Machtergreifung und auch noch ein anderes dazu und fand das wirklich schon faszinierend an manchen Stellen, auch schockierend, dass es schon Parallelen gibt, auf jeden Fall. Aber das sind eben nicht so die obvious 1933 Parallelen, sondern schon, und auch nicht so diese Wahlentscheidungen, sondern wirklich auch so, wie Parteien untereinander umgegangen sind und dass man so dachte, ach, die NSDAP, ja, die lassen wir jetzt mal regieren, die werden sich schon selber entzaubern. Ne? Also auch das war literally so, haben Leute gedacht und man denkt schon so, krass, man könnte hier wirklich AfD einsetzen und es wäre eins zu eins dasselbe. So, ne? Also es ist schon, es gibt Parallelen, aber ich finde, die kann man machen, aber so ein Vergleich ist halt eine wissenschaftliche Methode und sollte jetzt nicht was sein, was man halt auf so ein funny Wahlplakat schreibt, um irgendwie eine catchy Instagram-Caption zu bekommen, glaube ich.
Ja. Wir kommen zu unserem nächsten Spiel.
Yay!
Und da darfst du richtig wütend sein. Also ich spiele jetzt gleich den Jingle ab und dann darfst du bis zu einer Minute lang über alles schimpfen, pöbeln oder lästern, was dich so richtig aufregt. Du kannst natürlich auch gerne Kraftausdrücke und so verwenden. Je nachdem werden wir die dann danach rauspiepen oder nicht. Und ja, dann darfst du gerne loslegen. Moment. Ja. Ich muss nur, hier ist er. So, hier kommt der Trailer.
Ganz schön.
Ich darf? Okay. Also ein Thema, was mir sofort einfällt, weil ich darüber auch in den letzten Wochen natürlich durch die Bundestagswahl viel gesprochen habe, auch mit Friends, ist dieses Thema Politikerinnen auf TikTok. Und ich bin es macht mich wirklich sauer zu sehen, was uns angeboten wird dort so. Ne? Weil ganz viele Parteien und PolitikerInnen denken, ah geil, so diese Markus Söder-Videos, wo er erzählt, wie er seinen Kartoffelsalat mag oder keine Ahnung, wie er seinen Döner am liebsten isst, die haben ja Millionen von Views, das machen wir jetzt auch und wir machen diese blöden in Rankings oder wir tanzen oder wir rappen. Und das ärgert mich wirklich enorm. Und ich weiß, ja, man denkt irgendwie so, das ist eine niedrigschwellige Art, um junge Menschen anzusprechen. Ich habe das Gefühl, ihr denkt einfach, wir sind komplett bescheuert und ballerballer. Und uns, es ist irgendwie, man kann uns nicht zutrauen mit unserem kleinen TikTok-Spatzenhirn, dass wir es verstehen würden, wenn man uns das Wahlprogramm auf eine Augenhöhe-Art und nicht durch einen blöden Rap-Song so vermittelt, ne? Und da vermisse ich echt so ein bisschen, dass man nicht nur auf diese View-Zahlen guckt und sagt, boah, ey, krass, es hat 6 Millionen Views, geil, das ist jetzt, so machen wir es ab jetzt immer. Oh, oh mein Gott, Franziska Giffey, zum Beispiel, die hat auf TikTok jetzt gepostet, dieses Video, wo sie diesen Song singt, die Tasse Kaffee.
Ja.
Und ich dachte, das hat halt auch super viele Views. Aber warum? Weil man sich über sie lustig macht, weil man sich's anguckt und sich denkt, oh mein Gott, wie peinlich ist diese Frau, die ich an sich, ne, also an der kann man viel verkehrt finden, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass sie da steht und so ein bisschen tanzt und dann auch noch komplett asynchron lip-synkt. So. Warum denkt man, dass das Angebot ist auf einer Plattform, der man zutraut, dass sie junge Menschen radikalisiert? Ne? Also das finde ich immer so eine freche Diskrepanz irgendwie. Auf der einen Seite dieses sich darüber beschweren, dass, was das irgendwie mit unserer Jugend macht, sage ich mal in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite dort eben zu denken, ja, wir machen da jetzt diesen Rap-Song und da, dann wird das hier richtig abgehen. So, ne? Und das ärgert mich immer total, dass man da nicht irgendwie guckt, ey, ist es relevant, ist es ein aktuelles Thema, hat es auch eine, irgendwie eine Augenhöhe, weil es hat so viel Potenzial und hat in jedem Wahlprogramm hat man irgendwie Themen, die für junge Zielgruppe auch sich gut aufbereiten lassen würden. Ne, sowas wie Wohnen oder Schule, Ausbildung, das sind ja Themen, die junge Menschen irgendwie beschäftigen. Aber dass man dann nicht diesen Schritt macht, diese Transferleistung zu sagen, wie können wir das irgendwie auf TikTok auch vermitteln in so 90-Sekunden-Videos, ohne zu rappen, ohne Kostüme anzuziehen, das ärgert mich wirklich enorm. Ich bin gespannt, was da jetzt irgendwie passiert. Auch gerade nach der Bundestagswahl hat er das Gefühl, jetzt wird es auf einmal wieder ganz, ganz ruhig auf TikTok. Und dann, ich kann das dann auch einfach nicht ernst nehmen, wenn solche Leute sich dann über die AfD, die so stark ist, auf TikTok irgendwie beschweren, weil ich denke, naja, du setzt dem auch überhaupt gar nichts entgegen. So, das, boah.
Ja, sehr gut. Trotzdem will ich da nochmal nachfragen, was glaubst du, was könnten die besser machen?
Mhm. Also ich glaube, es gibt super viele Strategien, ne? Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen mein Main-Job, sich Strategien zu überlegen. Und das ist aber halt auch aufwendig, ne? Zu überlegen, wie können wir diese Person, je nachdem, wie sie sich auch vor einer Kamera wohlfühlt, in Szene setzen und wie können wir auch unsere Partei irgendwie da dann in Szene setzen und deren Botschaft. Also ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen Aufwand, dass ich im Vorhinein ein Konzept zu überlegen. Aber ich glaube, man muss es einfach schaffen, erstmal zu überlegen, was ist so die Zielgruppe. Und ja, die ist auf TikTok ein bisschen jünger, aber jetzt ja auch nicht mehr, das ist auch nicht die 16-Jährigen so. Ne? Aber was interessiert die aus unserem Wahlprogramm und wie können wir das irgendwie runterbrechen, sodass es auch verständlich ist. Ne? Das ist ja auch so ein Ding der Sprache, dass man eben nicht voraussetzt, dass alle wissen, was Koalitionsverhandlungen sind oder so, aber dass man, ich glaube, man findet immer irgendwie Themen im eigenen Wahlprogramm oder auch im politischen Alltag, die spannend wären zu vermitteln und es kommt dann eher auf dieses Augenhöhe-Thema an. Und das heißt nicht, dass man da im Trainingsanzug sitzen muss und Jugendsprache verwenden, im Gegenteil, aber dass man einfach das Gefühl hat, da ist jemand, der nimmt mich als Bürgerin ernst und also ich fühle mich gar nicht ernst genommen von Politikerinnen auf TikTok und denke mir immer, ich bin 32, aber ich denke, ihr haltet mich für ein Kindergartenkind, ne, das irgendwie eben es ohne einen Song nicht checkt, was ein Mietendeckel ist und das kann einfach nicht der Weg sein und so ein Video dazwischen mal fair, obwohl ich sagen muss, ich will es gar nicht sehen, also ich finde auch nicht dazwischen mal als irgendwie so ein bisschen, ja, eben Reichweitenbringer, weil man denkt dann immer, ja, aber dann, wenn die das sehen, dann interagieren die und dann gucken die als nächstes ins Wahlprogramm, aber das ist ja komplett delusional, also das passiert einfach nicht.
Glaubst du, das wird noch wichtiger werden in den nächsten Jahren, dass Politikerinnen und Politiker da eine gute Strategie auf die Reihe kriegen?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wie gesagt, Menschen verbringen da so viel Zeit, so viele Menschen, so viel Zeit. Und dass man dann das immer noch nicht ernst nimmt, das erschließt sich mir wirklich gar nicht. Also das betrifft Parteien, aber eben auch Institutionen, weil man immer irgendwie so dieses Nachwuchsproblem sich beklagt, junge Menschen so schwer zu erreichen. Aber eigentlich, die sind doch alle da. Und man kann da auch jedes Thema für die aufbereiten. Das kostet halt ein bisschen Energie und man muss sich damit beschäftigen, aber es gibt ja Menschen, die das können, ne? Und das finde ich auch so frech, glaube ich, dass private Creatorinnen das halt genau machen und die machen das ganz oft neben ihrer Lohnarbeit, die verwenden ganz viel Zeit darauf und die sind auch alleingelassen mit diesem Hass und den Kommentaren, die haben kein Community-Management-Team, was sie unterstützt, ne? Nee, die sitzen dann auf Toilette Samstag Mitternacht und gucken sich die scheiß Kommentare an, wo Leute irgendwie deren Aussehen oder sie selber bedrohen, so, ne? Und da finde ich dann schon nochmal mehr frecher zu sehen, was da so angeboten wird und wie mit dieser Plattform umgegangen wird.
Im Gegenteil, sie werden ja meistens auch noch dafür belächelt, dass sie nur Content-Creatorin
total,
sind oder so.
Ja, aber dann jetzt im Wahlkampf haben wir doch ganz viele Parteien, die auf einmal dann zu allen Veranstaltungen angeschleppt, ne? Und das finde ich auch gut. Also Zusammenarbeit dort ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Aber man merkt ja auch, es hat jetzt irgendwie auch wieder alles aufgehört, so, ne? Und das, ja, auch das kann man dann, finde ich, einfach nicht ernst nehmen, weil das ist eigentlich eine Plattform, die sollte man 24/7, 365 Tage im Jahr bespielen.
Du warst letztens auch in einem anderen Podcast zu Gast, nämlich bei Lynn Schütze und Leonie Bartsch von Mord auf Ex. Und da habt ihr ein Video gemacht, in dem ihr differenziert über NS-Opferschaft und NS-Täterschaft sprecht. Und da erzählst du unter anderem, dass Holocaust-Überlebende oft nicht ruhig und vergebend waren, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, sondern Widerstand geübt haben. Warum denkst du, werden diese berechtigte Wut und auch die Gefühle der Rache so häufig nicht gezeigt?
Ja, ist natürlich nicht schön, ne, weil im Grunde ist es ja so ein indirekter Angriff auch so auf eigene Nachfahren vielleicht, wenn die selber zur Tätergesellschaft gehört haben. Und ich glaube, dass wir einfach denken, wir stellen uns ja ganz gern als so Erinnerungsweltmeister dar und dass wir halt so gut sind im Erinnern und im Gedenken und dass wir so viele Gedenkstätten haben und so viele Reden und im Bundestag sind Überlebende eingeladen. Aber also man denkt, glaube ich, so, wir sind da übelst weit und dann tritt aber halt so eine Person auf und die wirft das halt alles um und die wirft das alles über den Haufen, ne? Und dann, glaube ich, will man diese Stimmen sehr, sehr gerne klein halten, um eben das eigene Selbstbild als so Erinnerungsweltmeister groß zu halten.
Was glaubst du, muss sich an der medialen Darstellung auch von TäterInnen und der Art, wie wir an die Verbrechen denken, ändern?
Ja, also du hast ja diese Mord auf Ex-Folge angesprochen und an sich, ich finde nicht, dass es so eine Folge braucht. Also, dass sie eine Folge gemacht haben im True-Crime-Format über Josef Mengele, über den es wirklich, ich habe es ja auch mal gesucht bei Spotify, 1 Milliarde Folgen gibt, ne? Und ja. 1 Milliarde Dokumentationen, auch TikTok-Videos, auch ich habe dazu schon ein TikTok-Video gemacht, auf jeden Fall, YouTube-Videos und immer dieses der Todesengel, und der hat Zwillinge aneinander genäht und keine Ahnung, ne? Also das ist einfach wie so ein Horrorfilm, der aber schon ganz gern und ganz viel besprochen wird und ich finde, dass man von diesen Personen ruhig ein bisschen weggehen kann und von den, wen gibt es da noch, natürlich auch Hitler, Heydrich, also diese ganzen großen NS-Täter, die man irgendwie so im Kopf hat, auch Täterinnen wie eine Ilse Koch oder so, ja, ne? Die da sehr gern im Mittelpunkt stehen, aber was man total ausklammert, ist ja zum Beispiel Verbrechen der Wehrmacht, du hast Euthanasie erwähnt, auch da ganz normale, sage ich mal, Menschen, ne, Pflegekräfte, die teilweise involviert waren in diese Verbrechen, denen auch die Wahl gelassen wurde, hey, wir machen jetzt das, wollt ihr mitmachen oder kündigen, dann geht jetzt. Nee, die sind alle da geblieben und haben mitgeholfen. So, ne? Also da gibt es ja wirklich auch super viele Fälle, wo eben diese ganz normalen Männer und Frauen auch zu Täter und Täterinnen wurden. Und das wird halt gar nicht besprochen. Und das vermisse ich irgendwie ein bisschen, dass sich immer so auf diese großen Figuren gestützt wird, aus denen man wirklich gar nichts lernen kann. Also was kann ich jetzt für meinen Alltag lernen an Josef Mengeles Biografie und seinen schrecklichen Experimenten? Es nimmt auch vielen Opfern so die Würde, darüber zu sprechen, ne, dass man irgendwie erzählt, was er für grausame Experimente gemacht hat. Das hatte wirklich nur so diesen True-Crime-Horror-Effekt. Mhm. Aber wo man voll viel lernen könnte, wäre eben diese Dynamik von, warum hat man Menschen die Wahl gegeben, ihr könnt jetzt gehen, ohne irgendeine Konsequenz, oder ihr könnt helfen, irgendwie tausende Menschen mit Behinderungen, Krankheiten zu ermorden. Warum haben diese Menschen dann sich entschieden, zu bleiben und sind nicht gegangen? Das ist ja eher der Lerneffekt so, ne? Warum, ja, wie groß kann eigentlich so eine Gruppendynamik oder auch so ein Hass irgendwie auf Minderheiten sein, dass man sich da beteiligt? Das ist doch ein Lerneffekt und nicht eben, ja, immer dieselben Geschichten von dem Lampenschirm mit Menschenhaut etc.
Ich habe in einem deiner aktuellen Postings gesehen, da beschäftigst du dich mit KI-generierten historischen Inhalten. Also so der Aufhänger war ein Video von einer anderen Person, POV, du wachst im KZ Auschwitz war es, glaube ich, auf. Und natürlich können diese Videos auf gar keinen Fall die Geschichte so darstellen, wie Zeitzeugen das beispielsweise selber können. Hast du Sorge dafür, dass Gedenkarbeit vor allem online bald hauptsächlich über KI stattfindet?
Also ich denke, das wird auf jeden Fall einen größeren Einfluss haben. Auch da bin ich noch so ein bisschen indifferent, ne? Weil ich persönlich, also mir zieht sich alles zusammen, wenn ich das sehe und ich finde es wirklich schrecklich. Aber ich glaube, man könnte das auch nutzen auf eine gute Art und Weise, weil jüngere Menschen, und ich rede jetzt wirklich so von Jugendlichen, die haben da vielleicht nicht so diese Berührungsängste. Für die ist es einfach eine jetzt schon sehr gewohnte Form, wie ihnen Inhalt vermittelt wird, ne? Und zum Beispiel so, es gibt ja auch KI-generierte Zeitzeuginnen, wie zum Beispiel habe ich Anne Frank schon öfter gesehen, Superheldin, die eben, ne, als junge, so Comicfigur fast schon, durch KI sehr nah auch an dem, wie sie wirklich aussah, dargestellt wird. Und sie erzählt dann, hallo, ich bin Anne Frank und ich bin, ne, von den Nazis ermordet worden, habe mich versteckt vorher, ne, wo sie dann ihre Geschichte selbst erzählt. Und ich finde, das hat schon echt Potenzial, wenn man das irgendwie verbindet mit so einem wirklich faktisch historisch relevanten Kern, dann könnte man das vielleicht sogar irgendwie nutzen als Form, auch wenn natürlich jetzt so wir, die damit nicht aufgewachsen sind, einfach komplett fremdeln. Aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen Berührungsängste abbauen, weil das wird es immer geben. Ne? Ich weiß, als so in den 70ern die ersten Serien kamen über den Holocaust, war das auch so komplett, oh mein Gott, wie kann man das machen? So, man macht den Holocaust zur Seifenoper. Und ich glaube, bei TikTok ist es ja auch so, dass immer noch, oder am Anfang zumindest Leute gesagt haben, wie kann man denn mit diesem Thema auf dieser Plattform stattfinden. Ne? Also ich glaube, dass es da immer erstmal so ein bisschen Berührungsängste geben wird und vielleicht sich die nach und nach abbauen mit der Zeit. Und vielleicht wird das bei dem Thema auch so sein. Wichtig ist halt, bleibt einfach, glaube ich, dass man da versucht, dass es halt zumindest faktisch ein bisschen relevant ist. Aber so eine Kombination daraus, ich glaube schon, dass das Potenzial hätte. Wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Experiment.
Deine Arbeit ergänzt ja auch das Wissen, das wir über den Holocaust in der Schule gelernt haben, um zum Beispiel auch queere, feministische und behinderte Perspektiven. Wie kann das für dich aussehen, gerade solche Perspektiven in den Mittelpunkt zu stellen?
Ja, also sind diese Perspektiven irgendwie wichtig, weil ich das Gefühl habe, das hat ja in der Schule echt gar keine Rolle gespielt. Und vor allem sind das auch oft Perspektiven, wozu man irgendwie kein Gesicht und keine Namen hat, ne? Weil ja, also ich glaube, jeder kennt so eine jüdische Überlebende oder einen jüdischen Überlebenden, sagen wir jetzt mal Margot Friedländer oder auch Opfer, ne? Ich glaube, da kennt man, und wenn, dann weiß man irgendwie, ja, schon das Liste. Also man hat irgendwie immer so ein paar Namen und Geschichten parat. Aber wenn ich jetzt sage Euthanasie, dann hat keiner einen Namen oder auch irgendwie eine Biografie, auch ohne Namen, so im Kopf, ne? Und ich glaube, das hat schon Potenzial zu zeigen, dass man eben auch da über Einzelschicksale darauf aufmerksam macht, dass auch diese Zahl 300.000 Menschen mit Behinderungen, die ermordet wurden, dass auch dahinter natürlich Geschichten stammten von Einzelpersonen, von Einzelschicksalen mit Familien. Ne? Und das darüber, glaube ich, kann man auch das Thema irgendwie am besten so einen Zugang schaffen, der eben darüber hinausgeht, dass man nur über diese Horrorzahlen und Geschichten spricht.
Was hat Deutschland bisher in der Gedenkarbeit versäumt?
Boah, also ich glaube, ist es ja auch nicht so, dass ich das jetzt schon seit Jahrzehnten beobachte und mir da jetzt irgendwie ein fundiertes Bild machen konnte. Aber mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass so dieser Täterbegriff, dass der einfach ganz schön, ich sag mal, abstrakt geblieben ist, auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer und ja auch immer noch ist, eben, dass man von Täter und Täterinnen spricht, von den Nazis, als wären das halt eben so 5 Leute. Genau, aber man muss halt sagen, das waren deutlich mehr und auch unsere Großeltern, Urgroßeltern, Eltern gehörten da auf eine Art dazu. Und zum Beispiel, meine Urgroßväter waren ja auch in der Wehrmacht und haben da gekämpft. Und also ich habe die jetzt auch als Täter einfach so einkategorisiert. Und ich finde, das kann auch parallel existieren, ne? Dass ich die als Täter bezeichne. Und trotzdem bin ich halt traurig darüber, dass es irgendwie für meinen Opa bedeutet hat, er hat seinen Vater nie kennengelernt, weil er an der Front gefallen ist, so, ne? Und das macht mich traurig, aber ich trotzdem sagen kann, ja, er war ein Täter, weil er war Teil von dieser Vernichtungsmaschinerie, und ob er Kriegsverbrechen begangen hat, keine Ahnung, kann man irgendwie schwer so auf individueller Schuld jetzt sagen, aber auf jeden Fall war er Teil von dieser Maschinerie, und das zu benennen ist, glaube ich, wichtig, und das sollte man, glaube ich, jetzt auch nachholen, weil es gibt so viel wissenschaftliche Forschung schon zu dem Thema Täterschaft, aber was halt nicht funktioniert oder was nicht so gemacht wurde bisher, ist es zu verknüpfen mit so der eigenen Familienbiografie, ne? Also man redet über die Verbrechen der Wehrmacht oder über generell Verbrechen der Nazis, der Polizei, der Euthanasie etc., aber ohne dass man halt irgendwie, also als wäre das so eine Vokabel von einer fremden Sprache und nicht so die eigene Geschichte der Familie. Ich glaube, da ist einfach, war bisher immer Nachholbedarf und ist auch immer noch Nachholbedarf. Und da könnte man spätestens jetzt, wo ja wirklich sehr viel Zeit dazwischen liegt, auch mal anfangen, das ein bisschen klarer zu benennen.
Ja, da waren die Großeltern immer nur Funker oder so.
Klar, oder haben Juden im Dachboden versteckt. So, ja, ne?
Also ja. Also, ja. Wie kann aktives Gedenken gelingen?
Also ich glaube echt, diese die Frage beantworten zu können, was hat so die eigene Familie gemacht, das ist schon, das gehört irgendwie dazu, finde ich. Also, dass man das beantworten kann oder zumindest, wenn das vielleicht auch schwer ist herauszufinden, auch das gibt's ja, keiner spricht darüber, es gibt irgendwie wenig Dokumente darüber, dann ist es aber auch legitim, aber dann zu sagen, hey, ich weiß es nicht genau, aber er war in der Wehrmacht und es ist halt einfach, dann war er damit auch Teil von dieser eben Verbrechensmaschinerie. So, ne? Also ich glaube, das so zu beantworten, ehrlich zu beantworten, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, wie dieses Gedenken aussehen kann. Und dann auch dieses Thema unbequeme Überlebende als Akteurinnen irgendwie zuzulassen, ne? Und auch deren Nachfahren, also weil die haben ja jetzt teilweise auch noch Forderungen, zum Beispiel Nachfahren von ermordeten Sinti und Roma, die jetzt gerade fordern, dass man eben dieses Mahnmal in Berlin in Ruhe lässt und darunter nicht diesen S-Bahn-Tunnel baut. Ne? Das ist ja gerade so eine große Diskussion, wo dieses Mahnmal vielleicht für eine Zeit geschlossen bleibt, vielleicht versetzt wird, Bäume gefällt werden etc., damit dann drunter so ein S-Bahn-Tunnel entstehen kann. Und die jetzt eben gerade zu Recht irgendwie sagen, hey, das ist unser Ort, um über 500.000 Ermordete von uns zu trauern, warum reißt ihr uns den jetzt auf? So, ne? Also, dass man dann auch diese Forderungen, die da entstehen, auch jetzt noch irgendwie ernst nimmt und deren Aktivismus nicht so delegitimiert, ja. Ich glaube, das gehört irgendwie zu Gedenkarbeit, wie sie jetzt aussieht, sodass man sich selber als Akteurin begreift, auch wenn man eben von Täterinnen und Tätern abstammt, aber dass man eben auch die Opferperspektive, auch wenn sie vielleicht für einen selber unbequem ist, zulässt und ja, wahrnimmt.
Was bestärkt dich in deiner Arbeit?
Ja, die Nachrichten, die ich bekomme auf jeden Fall und Kommentare von Leuten, die eben sagen, dass sie selber angefangen haben zu recherchieren. Ich glaube, das ist echt immer das schönste Feedback, gerade auch von jüngeren Menschen, die vielleicht auch total die Basic-Fragen erstmal stellen, aber es ist halt schön, irgendwie Raum zu sein, wo Leute denken, sie können es irgendwie sich trauen, Fragen zu stellen, weil das ist ja auch in der Schule und so vielleicht ein bisschen schwierig, so mit dem Gruppenzwang vor der Klasse, vor Lehrkräften und so weiter. Das ist schon immer, glaube ich, das Schönste zu merken, dass da Leute auch sind, die einem vielleicht schon seit Jahren folgen und die da was mitgenommen haben, was auch sich auf ihr Leben irgendwie ausgewirkt hat, weil sie vielleicht angefangen haben, über ihre Familiengeschichte zu recherchieren oder über ihr Zuhause zu recherchieren.
Mhm. Du hast in einem Interview verraten, dass du planst, ein Buch zu schreiben. Und ich glaube, ich habe bei dir in der Story gesehen, wie du eingetragen hast, ab wann dein Buch vorbestellbar ist.
Ja, es ist.
Genau. Kannst du schon ein bisschen verraten, worum es gehen wird und worauf wir uns freuen können?
Ja, also es kommt zum Ende und ich kann dir nicht sagen, wie froh ich bin. Es ist wirklich, es war wirklich viel Arbeit und ich habe es ein bisschen unterschätzt, auch ehrlich gesagt. Deswegen, ich bin froh, wenn das dann irgendwie so, also im Herbst kommt es raus und ich glaube, das dann in der Hand zu haben, wird wirklich surreal zu sein und es ist ganz krass, gerade sowas wie erste Coverentwürfe zu sehen und so. Es geht um Erinnerungskultur, auch viel, was wir jetzt besprochen haben, wird da irgendwie auch thematisiert, also dieses Thema, wie kann man jetzt eben, wenn man nicht in der Gedenkstätte arbeitet, wenn man nicht Politikerin ist, wie kann man irgendwie trotzdem so Gedenkarbeit mitgestalten? Und dann geht es eben darum, ne, dass man Täterschaft irgendwie auch reflektiert, dass man unbequeme Perspektiven von Überlebenden akzeptiert und wahrnimmt, dass man auch über Widerstand von Opfergruppen spricht oder aber auch über Handlungsspielräume, ne, dass man eben nicht, dass man auch sich weigern konnte, sich so entziehen konnte dem System. Es gibt auch dafür Beispiele, die sehr wenig besprochen werden, dass man über Widerstand in anderen Ländern spricht, aber eben auch dieses, dass man nicht immer diese Holocaust-Keule, sage ich mal, rausholt und dass man das Thema und diese Aufklärung darüber einfach akzeptiert als ein Thema, was eine Daseinsberechtigung hat, ohne dass es immer eine Lehre haben muss oder Auswirkungen auf unsere Wahlentscheidung oder dass es als Vergleich herhalten muss für andere Konflikte und Genozide. Ja, also einfach so mein sehr, ich sag mal, auch auf eine Art laienhafter Blick auf diese Gedenkarbeit, weil ich glaube, solche Bücher werden ja ganz oft von WissenschaftlerInnen geschrieben, zu Recht natürlich, aber ich glaube, dass man dadurch so das Gefühl hat, man ist da kein Teil davon, wenn man eben nicht auch Geschichte studiert hat und wir sind aber alle Teil. Wir sind eben, wenn wir in Deutschland leben und irgendwie hier sozialisiert wurden, dann haben wir auch irgendwie eine Sprechposition in dem Thema und ich glaube, die sollte man auch annehmen und dann eben ein bisschen reflektierter über das Thema sprechen, und ein bisschen ehrlicher, als es vielleicht die letzten Jahrzehnte der Fall war.
Mhm. Susi, wir sind fast am Ende der Folge. Aber wir geben zum Abschluss immer unseren GästInnen die Möglichkeit, Initiativen, Projekte, MusikerInnen, AutorInnen, was auch immer, was dir in den Kopf kommt, vorzustellen. irgendwie Initiativen zu zeigen, die deiner Meinung nach dazu beitragen, diese Gesellschaft eben ein bisschen gerechter zu machen. Wir nennen das deine Werbeanzeige, damit alle ZuhörerInnen wissen, wen sie vielleicht unterstützen können mit Geld oder auch mit sonstigem Support. Und ich spiele den Jingle ab und dann darfst du Werbung machen.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Bitte.
Also ich würde einfach sagen, folgt mehr jüdischen Creatern und Creatorinnen, weil also ich spreche ja immer über Judentum oder über Juden und Jüdinnen im Kontext vom Holocaust, aber ich glaube, was ganz wenig gemacht wird, ist über jüdisches Leben zu sprechen in Deutschland, und es ist halt nun mal sehr, sehr viel vielseitiger, als jetzt nur über den Holocaust zu sprechen und das darauf so zu reduzieren auf deren Dasein als Opfer, was natürlich eine große Rolle spielen soll auch, aber ich will mal ein paar jüdische Creatorinnen empfehlen, denen ihr auf jeden Fall folgen solltet. Das ist einmal Rosa Jelinek, Rosige Aussichten heißt ihr Account, Leni Lafayette, All Jewish Mama, einfach mal anfangen, und die sind Gott sei Dank auch gut untereinander vernetzt, sodass man irgendwie dann vielleicht auch auf andere Accounts stößt darüber. Aber das war auch für mich so ein Moment zu merken, boah, ich weiß echt viel über so Geschichte, aber wenig über jüdisches Leben aktuell. Und ich glaube, da das ist gut für uns alle, wenn wir uns darüber ein bisschen mehr informieren und diese, das waren jetzt alles Frauen, das auch noch dazu unterstützen, die haben auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient.
Sehr schön. Wir packen die Accounts alle in die Shownotes, dann können wir da alle draufklicken und direkt folgen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und so viel erzählt hast. Es war für mich eine sehr spannende, tolle Folge. Ich liebe deinen Account.
Dankeschön.
Wenn man das so sagen kann, es sind ja nun doch sehr ernste Themen, aber ich habe da schon sehr viel gelernt, habe mich gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke,
Susi. Für das nette Gespräch.
Das war mein Gespräch mit Susanne Siegert über ihren Account Keine Erinnerungskultur und all die Arbeit, die sie macht. Und ihr schaltet hoffentlich in 2 Wochen wieder ein für die nächste Folge von Ganz schön laut. Ansonsten besucht uns auf veto-mac.de oder schaut bei Instagram vorbei. Und dann hören und sehen wir uns. Bis dann.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.